Deutschlandfunk. Der Tag.
Was an Frust und was an Wut bei vielen Menschen in Belarus schon lange schwelte, Svetlana Tichanowskaja hat dem Protest gegen Präsident Alexander Lukaschenko eine Richtung gegeben. Lukaschenko hat Arme und Arbeitslose in der Wirtschaftskrise verhöhnt, er hat die Gefahren durch die Corona-Pandemie fahrlässig ignoriert und er hat offenkundig die Präsidentschaftswahlen massiv gefälscht.
Es ist bekannt, dass ich diesen Weg nicht gewählt habe. Ich wollte nie Politikerin werden, aber durch den Willen des Schicksals stand ich vor einer Wahl. Einer Wahl zwischen Freiheit und Angst, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Liebe zum eigenen Land und dem Gehorsam gegenüber dem System.
Svetlana Tichanowskaja hat Belarus nach Drohungen verlassen müssen. Hunderttausende aber gehen weiter auf die Straße, fordern den Rücktritt von Lukaschenko, fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen, fordern auch Neuwahlen. Noch bis morgen ist die 38-Jährige zu Gast in Berlin auf der Suche nach politischer Unterstützung. Meine Kollegin Sabine Adler beobachtet das und erzählt uns gleich, welche Eindrücke sie bisher von Svetlana Tichanowskaja gewonnen hat. Die paar hundert Verdachtsfälle, Innenminister Horst Seehofer kann darin kein gravierendes Problem mit Rechtsextremisten in der Polizei erkennen. Jedenfalls kein strukturelles. Dieser Schlussfolgerung aber aus dem sogenannten Lagebericht Rechtsextremismus widerspricht der Polizeiwissenschaftler Raphael Beer später in dieser Episode vehement. Allerdings von dem Versuch, Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden mit einer groß angelegten wissenschaftlichen Studie auf die Spur zu kommen, davon hält er auch nichts. Er hat andere Vorschläge. Das ist der Tag heute im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Hallo Sabine, schön, dass das klappt. Ich freue mich, dass wir reden können. Du hast einen vollen Tag. Gib uns doch mal eine Vorstellung davon, wie dein Zeitplan heute ist und der Zeitplan von Svetlana Tichanowskaja.
Also der Zeitplan von Svetlana Tichanowskaja ist eindeutig sehr, sehr, sehr viel enger als meine, weil sie wirklich ein Treffen nach dem anderen hat. Das ging also heute los mit dem Treffen mit Journalisten, eine Pressekonferenz. Dann gab es ein Treffen mit Vertretern von unterschiedlichen Thinktanks und Nichtregierungsorganisationen. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Das Wichtigste ist natürlich das Treffen heute Nachmittag mit der Kanzlerin. Und dann geht es bis morgen, bis Abflug 17 Uhr ab Tegel geht es praktisch also im Viertelstundentakt mit Treffen von Abgeordneten, den Vertretern der Parteien, Parteispitzen, mit dem Außenminister, mit dem Finanzminister. Also Schlag auf Schlag immer weiter. Sie trifft sich sozusagen mit allen, die im politischen Berlin irgendwie Rang und Namen haben. Und da wird ihr auch keine Begegnung zu viel. Sie ist extrem konzentriert. Sie versucht extrem authentisch zu antworten und hat eine Menge Kraft.
Du hattest ja schon gestern Abend Gelegenheit, sie zu erleben bei einer Podiumsveranstaltung in Berlin. Ist schon klar geworden, was Svetlana Tichanowskaja vor allem von der Bundesregierung erwartet, was sie sich bei ihrem Besuch in Deutschland und von Deutschland gewissermaßen erhofft?
Das ist klar geworden und man kann es sozusagen, wie sie es auch selber tut, in kurzfristiger und in langfristiger Unterstützung einteilen. Sie sagt, was jetzt wirklich sehr gut war, schon gelungen ist, das ist die Aufstellung der Sanktionsliste gegen 40 Personen. Das war ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Dafür hat sie sich auch ausdrücklich bedankt, wie sie sich auch bedankt dafür, dass sie in Berlin also wirklich hier diesen ganz großen Bahnhof bekommt. Das nimmt sie überhaupt nicht als selbstverständlich hin. Sie sagt, das kurzfristige Ziel wäre jetzt, diese Sanktionsliste noch zu erweitern. Dann gibt es mehrere andere Hilfsmöglichkeiten. Es gäbe zum Beispiel Visaerleichterungen für diejenigen, die entweder fliehen müssen oder medizinische Behandlung nach Folter und nach Gefängnisaufenthalten bräuchten, vielleicht auch Traumabehandlung bräuchten, für Studenten, die exmatrikuliert wurden wegen ihres politischen Engagements, die in Europa weiter studieren müssten und sollten. Also es gibt da eine Reihe von Möglichkeiten. Und zu diesen langfristigen Hilfsvorstellungen, da sagt sie, dass das Wichtigste sein wird, die wirtschaftliche Hilfe. Denn wir müssen uns ja klar machen, Weißrussland, Belarus hängt am Tropf von Moskau. Das ist zum einen die Energieversorgung, die läuft praktisch ausschließlich aus russischer Seite. Und da muss man sicherlich diversifizieren in einem neuen, unabhängigen, wirklich unabhängigen und demokratischen Belarus. Da braucht es eine Eigenständigkeit und verschiedene Lieferungen und Lieferanten von verschiedenen Seiten. Und es braucht eine große ökonomische Hilfe. Und ich fand sehr interessant, dass zum Beispiel der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Harms, bei diesem Treffen gestern dabei war, bei dieser Veranstaltung und auch angekündigt hat, dass Weißrussland ein enormes wirtschaftliches Potenzial hat. Es hat eine sehr gute Infrastruktur, gute Betriebe, die zwar veraltet sind, aber gut ausgebildete Arbeiter und eben Arbeitskräfte haben. Und dass es ein wirklich sehr großes Potenzial ist, das man heben müsse, das man fördern könnte und dass die deutsche Wirtschaft sozusagen in den Startlöchern steht. Das ist auch das sicherlich, was Svetlana Tichanowskaja sehr, sehr erfreuen wird. Denn es ist völlig klar, dass was jetzt passiert, auch wirtschaftlicherseits in Belarus, dass zum Beispiel Arbeiter nicht in den offenen Streik gehen, aber dass sie eben sozusagen nur noch das Nötigste nach dem italienischen Streikmodell, Lentamente, so langsam wie möglich arbeiten und dass da natürlich auch die Produktion einbricht. Das ist klar, das schwächt die Wirtschaft und die ganze Situation schwächt die Wirtschaft.
Ist ja auch interessant, wenn der Vertreter des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft das sagt, weil wir alle wissen, welche traditionell guten Beziehungen und engen Beziehungen diese Einrichtung zu Moskau hat. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch mal zurück. Ich wollte dich noch fragen, du hast es ein bisschen schon angedeutet, welchen Eindruck hast du gewinnen können bisher von Svetlana Tichanowskaja? Du hast gesagt, wie überzeugend, wie klar und in welchen kurzen, präzisen Sätzen sie formuliert. Ist das typisch für sie?
Es ist eine Person, die ganz, ganz bei sich ist, die jetzt nicht sozusagen freudig in das Rampenlicht gesprungen ist und da eine neue Rolle für sich gefunden hat. Sie ist total bei sich. Sie überlegt tatsächlich immer wieder neu, wenn ihr Fragen gestellt werden, was das eigentlich für sie als die Privatperson, die sie bis vor 3 Monaten war, bedeutet. Und man merkt, dass sie auf der einen Seite unbedingt die Verantwortung wahrnehmen möchte. Sie kämpft jetzt in dieser historischen Stunde, Zeit, Situation für ihr Land. Da ist sie ganz, ganz sehr Staatsbürgerin und Patriotin. Auf der anderen Seite merkt man, dass die Politik für sie ein neues Feld ist, kein völlig unbekanntes, denn sie hat auch sehr glaubhaft, finde ich, erzählt, wie sie schon durch die Arbeit ihres Mannes, der ja der eigentliche Präsidentschaftskandidat war, auch ganz stark politisiert wurde. Er hat nämlich Interviews gemacht, er hat einen Videokanal und hat Interviews mit den Leuten im Land gemacht. Und die haben erlebt, dass sie zum ersten Mal überhaupt gefragt und gehört werden und über ihr normales Leben in Belarus heute reden können und nicht das immer nur absondern müssen, was die staatlichen Medien über dieses Land an Propaganda bringen. Und da merkte sie, und das hat sicherlich auch eine Wirkung auf sie selbst gehabt, wie politisiert die Leute sind, die sich eigentlich als immer so apolitisch verstehen. Und diese Politisierung hat sie geschildert, die ist umso stärker geschehen, je brutaler das Regime mit den Demonstranten umgegangen ist. Diese vielen Verhaftungen, es sind 13.000 Menschen verhaftet worden. Es die Folter im Gefängnis, auch Todesfälle im Gefängnis, diese schweren Verletzungen, das hat die Menschen sehr aufgebracht. Es hat sie gegen dieses Regime ganz klar positioniert. Und dem vorausgegangen ist noch zuvor, dass der Präsident Corona die Pandemie lächerlich gemacht hat, nichts unternommen hat, um die Menschen zu schützen und genau wusste, dass das belarussische Gesundheitswesen damit nicht fertig werden würde. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, dass sie erzählte, dass die Menschen in dieser Situation gemerkt haben, dass die Mediziner nicht ausgerüstet sind, dass sie noch nicht mal Masken haben, dass sie selbst Geld gesammelt haben, um diese Ausrüstung zu beschaffen. Und sie meinte, dass es zum ersten Mal überhaupt so war, dass sie gemerkt haben, wir Menschen warten nicht, dass der Staat irgendwas für uns macht, uns die Probleme beiseite schafft, sondern wir machen das. Und dann ist ein Selbstbewusstsein entstanden. Und dieses Selbstbewusstsein ist in diese Wahlkampf, in die frühe Phase des Wahlkampfs eingeflossen und hat die Menschen mutig gemacht. Und das lässt sich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen.
Und wir wissen alle, Sabine, und haben seitdem erleben müssen, dass Präsident Lukaschenko nach einer kurzen Phase des Zögerns oder der Verunsicherung, würde ich mal sagen, danach ganz klar gemacht hat und seitdem jeden Tag quasi klar macht, er will unter keinen Umständen von der Macht lassen. Er will seine Macht unter allen Umständen verteidigen. Spürt man bei Svetlana Tichanowskaja, die ja auch deswegen und unter Druck das Land hat verlassen müssen nach dieser Wahl, spürt man ihr an, dass das ein Riesenproblem ist, dass die Demokratiebewegung so unter Druck ist, dass die Protestbewegung unter Druck ist und quasi zerrieben wird, je mehr Zeit vergeht?
Also sie sagt zwei Dinge, die ich bemerkenswert fand. Das eine war, was auf die Frage, was mit Lukaschenko geschehen sollte, wenn das Regime beiseite geputzt worden ist. Sie sagt, da habe ich zwei Antworten. Die eine als Privatperson, die erlebt, dass der Ehemann im Gefängnis ist und viele Freunde dort gefoltert werden. Da wünscht sie ihm sicherlich nicht das Beste. Für das Land, sagt sie aber, wäre es das Beste, wenn er einfach dann verschwinden würde und uns unser Land aufbauen würde. Da sieht man auch wieder diese eigentlich zutiefst friedliche Einstellung, also nicht mit dem eigenen Ärger zu hantieren. Die zweite Bemerkung betraf eine mögliche Radikalisierung. Wir kennen das von der Ukraine, da gab es auch eine zunächst sehr friedliche Protestbewegung, die sich dann im Laufe der Monate radikalisiert hat. Das kann Tichanowskaja ja gar nicht ausschließen. Sie spricht ja nicht für jeden einzelnen Demonstranten. Sie sagt auch ganz klar, ich kontrolliere doch hier nicht jeden einzelnen Demonstranten, das liegt nicht in meiner Macht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und gerade sie weiß von dieser Sympathie dieses sehr, sehr friedlichen, Protestes und von dieser Ausstrahlungskraft des friedlichen Protestes, die ja genau der Grund ist, weshalb international den Belarussen auch gerade die Herzen zufliegen und das will sie nicht verspielen.
Aber man muss doch zunächst einmal sagen, dass es im Moment keine Anzeichen dafür gibt, dass ein Gespräch, dass es Verhandlungen geben könnte zwischen der Protestbewegung auf der einen Seite und Lukaschenko auf der anderen Seite. Ganz im Gegenteil, Lukaschenko hat sich ja die Unterstützung in Moskau zugesichert. Wie geht Svetlana Tichanowskaja mit dieser sehr schwierigen Situation um?
Also sie spricht davon, dass sie gerne mit Putin, dem russischen Präsidenten, sprechen möchte und ihn auffordern möchte, seine hybride Einmischung in Belarus zu beenden. Also mit den Propagandisten, die nach Minsk geschickt worden sind, die sich Journalisten nennen und die weißrussischen Journalisten verdrängt haben aus ihren Plätzen, die gestreikt haben, weil sie nicht einverstanden waren mit einer Lügenberichterstattung. Das ist das eine. Sie sagt auch, das ist natürlich können wir immer nur wieder Druck machen, doch Verhandlungen aufzunehmen. Und sie sagt, es gibt dafür eine sehr gute Plattform, nämlich die OSZE, die Organisation für europäische Zusammenarbeit, Sicherheit und Zusammenarbeit. Das wäre so ein Platz. Es sind auch andere Formate denkbar bei den Vereinten Nationen oder auch bei der Venedig-Kommission. Das sind Vorschläge, die auch kursieren und die sie hier in Berlin unter anderem auch diskutiert. Die große Sorge ist, dass Lukaschenko die Gewaltspirale weiter dreht, dass die Radikalisierung auch auf Seiten der Demonstranten passiert. Noch gibt es diese Anzeichen nicht. Aber es ist, sie sagt, Wahlen innerhalb von 6 Monaten. Das ist das Ziel. Mhm. Also im nächsten halben Jahr muss Belarus Neuwahlen.
Und hast du schon ein Gefühl dafür bekommen, ob die Bundesregierung bereit ist, mehr zu tun, wie sie ja öffentlich gesagt hat, dass sie sich das wünschen würde, und ob die Bundesregierung einen Hebel in der Hand hält, ob es möglich ist, mehr zu tun.
Also interessant fand ich, was sie sagte in Bezug auf die Vorsicht, die ja herrscht in Europa, was eine Einmischung in diesen Machtkampf jetzt angeht. Man möchte ja möglichst nicht vor dieser Situation stehen wie in der Ukraine, dass man die, als man die Ukraine mehr oder weniger gedrängt hat, sich für oder gegen Russland, für oder gegen Europa zu entscheiden. Das hat Svetlana Tichanowskaja ja in der Vergangenheit auch öfter mal gesagt. Das hat sie auch gestern Abend gesagt, aber sie sagte, Sympathie, Empathie, hinschauen, was in unserem Land passiert, das ist noch nicht Einmischung, das ist Unterstützung. Aber hybride Kriegsführung, also Propagandisten nach Weißrussland zu schicken, so wie das der Kreml getan hat, das ist Einmischung und das ist ein großer Unterschied. Und diese Felder, wie Deutschland helfen kann, das hatte ich vorhin ja kurz ausgeführt, also jetzt erstmal die Sanktionsliste zu erweitern, auch zu schauen, wie gibt es Visaerleichterungen, zum Beispiel nach dem Vorbild von Polen und Litauen, also mit nationalen Visa zu operieren, Studenten hier reinlassen, auch verfolgte Menschen, die medizinische Hilfe brauchen. Das sind so ganz kurzfristige Hilfsmaßnahmen. Auch zum Beispiel die Vorbereitung der Errichtung eines Gerichts, das sich dann mit den Menschenrechtsverletzungen befasst und den Wahlfälschungen, die in den letzten Monaten passiert sind, denn diese Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Und langfristig geht es dann vor allem um wirtschaftliche Hilfe.
Und sagst du auch, was Svetlana Tichanowskaja ja gesagt hat, wo du Empathie und Hinschauen erwähnst, also Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, das sind auch durchaus wirksame Waffen auf dem Weg zu einem hoffentlich friedlichen Machtübergang in Belarus?
Das ist wirksam, weil die Menschen in Belarus sehr wohl und sehr genau verfolgen. Sie sind aktiv im Internet. Sie sind ja, viele haben im Ausland studiert, im europäischen Ausland. Sie sind ja wirklich sehr, sehr gut informiert und informieren sich auf unterschiedlichsten Wegen. Sie bekommen das sehr genau mit, ob sich Europa für ihren Kampf interessiert. Und dieses zu signalisieren, jawohl, Europa tut das, und zwar auf höchster Ebene, das ist ein wichtiges Signal.
Sabine, und ich nehme an, du bist gespannt auf dein persönliches Interview, was du mit ihr noch später führen wirst.
Genau. Genau, das kommt hoffentlich in einer halben Stunde. Sie ist jetzt, wie gesagt, wirklich von einer Begegnung geht sie zur anderen. Jetzt habe ich gerade ganz kurz signalisiert bekommen, dass sie eine ganz kleine Auszeit von ein paar Minuten haben möchte, um mal einen Gedanken zu fassen, sich zu sammeln. Ich glaube, sie ist nach diesem Berlin-Besuch, bei dem sie mindestens 200 Leute gesprochen haben wird, wahrscheinlich völlig platt.
Nordrhein-Westfalen, Berlin, Thüringen, Hessen, überall dort sind in den letzten Monaten Chats von Polizeibeamten mit rechtsextremistischen und auch rassistischen Inhalten aufgedeckt worden. Von einem strukturellen Problem will Bundesinnenminister Horst Seehofer aber nichts wissen. Eine immer wieder geforderte wissenschaftliche Untersuchung lehnt er ab. Stattdessen hat er heute einen sogenannten Lagebericht präsentiert. 377 Verdachtsfälle in den letzten 3 Jahren führt der Verfassungsschutz in dieser Zusammenstellung auf. Das Urteil des Ministers, geringe Fallzahlen, die zeigen, es gibt kein strukturelles Problem mit Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Raphael Beer ist an der Akademie der Polizei in Hamburg Professor für Polizeiwissenschaften und er macht am Telefon gleich mehr als klar, dass er diese Schlussfolgerung des Innenministers ganz und gar nicht unterschreiben kann.
Nein, überhaupt nicht, weil sich der Problemumfang überhaupt nicht an Zahlen festmachen kann. Ich benutze mal ein Bild. Stellen Sie sich vor, der Hersteller von Kindernahrung würde ein verschmutztes Glas im Regal hinterlassen, das verunreinigt ist. Das Glas würde gekauft, die Eltern stellen fest, das ist giftig, da kann ein Kind dran sterben. Dann wäre dieser Lebensmittelhersteller schlecht beraten zu sagen, was wollen Sie denn, wir machen 100.000 Gläser am Tag, gehen da vom Band, da kann ja mal eins verunreinigt sein, das werden wir aufklären, aber wir haben kein strukturelles Problem damit. Das würde so nicht gehen, das würde keiner glauben. Da werden ganze Chargen zurückgeholt, da werden Regale ausgeräumt und so weiter. weiter, bis dieses Problem endgültig gelöst ist, weil es hier um Leben und Tod geht. Jetzt geht es bei rassistischen Chats vielleicht nicht um Leben und Tod, aber es geht um das Vertrauen der Polizei. Und die Polizei hat ein Monopol auf die Gewaltanwendung. Und wenn sie jemand festnimmt, dann kann sie Gewalt anwenden und sie kann es damit auch übertreiben. Und wenn ich Menschenbilder habe, die auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit beruhen und die kommen dann an solche Leute, also dieses eine Prozent, ja, das sind ja ein paar 100 Fälle auch, dann ist die Katastrophe da. Deswegen halte ich nichts von dieser Zahlenarithmetik.
Ja, der Innenminister hat ja gleich netterweise noch eine Zahl genannt und hat gesagt, also das ist so wenig, dass man sagen kann, 99% stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Diese Schlussfolgerung ist eigentlich unzulässig politisch.
Die ist unzulässig, weil es hier um Eingriff in Menschenrechte geht und da kann ich nicht mit Zahlen und Proports arbeiten. Und hier hat die Polizei eine besondere Vertrauensstellung und eine besondere Verantwortung und dem kann man nicht mit 99% gegen 1% entgegenwirken.
Also wir haben jetzt schon geklärt, nach Ihrer Analyse ist das ein zunächst mal oberflächliches Bild, weil es ja nicht mehr tut als zusammenzählen, was an Fällen bekannt geworden ist. Wenn wir uns damit nicht zufrieden geben dürfen, da gibt es seit Wochen den Vorschlag, was wir brauchen, was wir eigentlich brauchen, ist eine tiefergehende Analyse, eine tiefergehende wissenschaftliche Studie. Ich verstehe Sie so, Sie sind dafür, so etwas zu machen.
Natürlich. Es muss jetzt nicht diese große Generalstudie sein, diese eine, die von Herrn Seehofer initiiert wird. Er hat sowieso nur sozusagen Herrschaftsmöglichkeiten über die Bundespolizei und das BKA. Er würde natürlich damit Signale setzen, aber nötig ist es, kleinere Studien vor Ort zu machen in den Bundesländern, vielleicht im Bundesländerverbund. Und zwar nicht mit der Fragestellung, wie viele rechtsextreme Personen gibt es in unserer Polizei oder wie viele Rassisten gibt es, sondern wie sehen die Praxen der Polizisten und der Polizistinnen aus? Welche Entscheidungsdilemmata erkennen wir? Wo gibt es Risikokonstellationen? Wie reagieren die Hierarchien in der Polizei beispielsweise auf den Versuch, solche Dinge zu melden? Gibt es Meldesysteme? Gibt es Möglichkeiten, sich anonym an jemanden zu wenden, wenn mein Gewissen beschädigt ist, wenn ich Kollegen sehe, die die Integritätsregeln der Polizei verletzen. All diese Dinge müssen hinterfragt werden. Und natürlich diese Hintergründe, wie Herr Seehofer auch gesagt hat, man muss die Hintergründe beleuchten. Die Hintergründe sind nichts anderes als Strukturen. Mit Struktur meint man ja nicht eine Regel, die für 275.000 Polizistinnen und Polizisten gilt, sondern eine Struktur ist beispielsweise eine Dienstgruppe. Und wenn ich einen Polizeischüler beispielsweise entlasse aus der Polizeischule oder aus der Hochschule und er beginnt seinen Dienst in Mülheim an der Ruhr in einer Dienstgruppe, in der alle bis zum Chef rechtsextrem sind, dann habe ich eine neue Dimension von Struktur, die verhindert, dass solche Dinge aufgeklärt werden. Die konnten über mehrere Jahre ihren Chat bedienen.
Herr Bier, ich habe gleich mehrere Nachfragen, weil Sie so viele Aspekte ansprechen, die scheinen mir alle so interessant zu sein. Also das Erste, was Sie gesagt haben, wir brauchen gar nicht diese Studie, die jetzt von den Politikern der Opposition ja oft gefordert wird. Wie viel Rassismus steckt da in der Polizei? Wo kommen diese Einstellungen, diese Haltungen her? Wo radikalisieren sich Polizeibeamte? Seit wann? Das halten Sie gar nicht für so wichtig?
Nein, ich halte es für auch schwer durchführbar, Einstellungsstudien zu machen. Man kann nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen oder man darf es nicht. Jemanden nach seiner politischen Haltung zu fragen oder danach zu fragen, wo das demokratische Verständnis aufhört, halte ich für äußerst problematisch. Ich würde von diesen Einstellungsstudien völlig weggehen und tatsächlich Alltagsbeobachtungen machen, also Praxisbeobachtungen,
Entscheidungen. Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, als Vorbild wird ja immer genannt oder wird jetzt die Tage öfter genannt, diese sogenannte Mitte-Studien, eine Zusammenarbeit zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Uni in Bielefeld. Die sich zutraut, herauszufinden, wie viel rechtsextremistische Haltung kann man denn feststellen in der Bevölkerung, in einem bestimmten Teil der Bevölkerung. Das halten Sie für nicht so sinnvoll?
Das halte ich deshalb für nicht sinnvoll, weil alle, die hier befragt werden sollen in der Polizei, haben einen Eid geleistet. Sie haben einen Eid auf die Verfassung geleistet und Sie können sich gar nicht leisten, frei und frank Auskunft zu geben über mögliche Radikalisierung oder über extreme Positionen. Das heißt, Polizistinnen und Polizisten sind ja nicht ein Durchschnitt der Gesellschaft, sondern sie sind schon mal in besonderer Weise auf den Beruf verpflichtet worden, auf den beruflichen Ethos. Deswegen scheinen mir solche Methoden, wie die Mitte-Studie sie benutzt hat, für Polizei nur schlecht anwendbar zu sein. Ich glaube, man muss auch von dieser Wirkung wegkommen, in die Polizei zu gehen und zu sagen, wir wollen Rassismus erforschen. Das löst sofort Reaktanz und Widerstand aus.
Haben wir auch erlebt in der Debatte in der letzten Zeit, dass Polizistinnen und Polizisten sich gleich angegriffen fühlen und dass die Dienstherren bis hinauf zum Bundesinnenminister sagen, wir wollen diesen Generalverdacht nicht. Was Sie aber gerade auch noch gesagt haben, ist ja, das ist auch ein Stichwort, ein Schlagwort der letzten Zeit, wir haben da ein strukturelles Problem.
Ja.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, plädieren Sie dafür, diesen Begriff strukturelles Problem nicht so ideologisch zu sehen, sondern das strukturelle Problem runterzubrechen auf die Polizeiarbeit und die Struktur der Polizei in der Praxis, im Alltag.
Genau, im Alltag und vor Ort. Und wenn Sie statt Struktur Hintergründe nehmen, in der Hierarchie, in der Führungskultur etc., dann sind wir beim selben Begriff oder dann sind wir bei derselben analytischen Figur. Struktur ist tatsächlich nicht die Großorganisation, sondern Strukturen, ich nenne das auch Aufklärungsverhinderungsstrukturen, die tatsächlich nachgeschaut werden müssen. Ich will jetzt nicht schwarz sehen, aber ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Personalräte in der Polizei, wenn diese Studie der Deutschen Hochschule möglicherweise tatsächlich vorgetragen wird. Welche Fragen aus dieser Studie zugelassen werden und welche als nicht machbar definiert werden. Das muss ich alles noch klären. Deswegen plädiere ich dafür, die Strukturen anzuschauen, die sich im Alltag tatsächlich für die Betroffenen auch erweisen. Zum Beispiel, an wen kann ich mich wenden, wenn ich Kollegen sehe, die mit einem Hakenkreuz am Koppel zum Dienst kommen oder die meinen Kampf im Schwind haben? An wen kann ich mich wenden? Ist das der Vorgesetzte? Und was mache ich, wenn der Vorgesetzte selbst mit Teil dieses Komplotts ist? Dann habe ich doch ein Problem. Und deswegen sprechen wir hier von Alltagsstrukturen in der Hierarchie einer Behörde, einer Dienststelle, eines Polizeipräsidiums etc.
Klingt auch danach, als hielten Sie den Vorschlag, wie er jetzt die Tage immer wieder zu hören ist, unabhängige Stellen zu schaffen, beispielsweise für Beamte selber, aber beispielsweise auch für Leute, die sich schlecht behandelt fühlen oder rassistisch angegangen fühlen, dass man sich da melden kann. Wäre das ein Weg, um sozusagen in der Praxis etwas zu verbessern und zu verändern?
Genau, das wäre ein weiterführender Mosaikstein dazu, die Situation zu verbessern. Mit unabhängigen Polizeibeauftragten verbinden wir ja die Hoffnung, dass möglicherweise es gelingt, eine andere Logik anzuwenden, eine andere Perspektive, eine andere Sprache zu finden für das, was sich da abspielt und nicht nur in der polizeilichen Logik zu verbleiben. Die Polizei kann sich in diesem Punkt nicht selbst reinigen, weil sie vom Problemlöser runtergekommen ist in die problembehaftete Institution. Das muss man nun mal auch zur Kenntnis nehmen und darf sich nicht immer dadurch wehren, dass man sagt, es ist ein Generalverdacht oder generelles Misstrauen. Polizei ist eine machtvolle Institution und das Misstrauen richtet sich nicht gegen die Polizistinnen und Polizisten, sondern gegen die Macht, die die Polizei ausüben darf. Und wenn die missbraucht wird, dann tut man gut daran, alle Hebel in Bewegung zu setzen, auch unabhängige Polizeibeauftragte, um hier ein Korrektiv zu bilden.
Zum Schluss noch mal kurz zurück zu Svetlana Tichanowskaja und ihrem Besuch in Berlin. Das Interview von Sabine Adler gibt es morgen früh im linearen Programm ab 7:10 und danach natürlich auch auf unserer Seite. Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 6. Oktober 2020. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.